Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Wir wollen in diesem Gottesdienst in der Betrachtung einmal die Jahreslosung für das neue Jahr 2017 hören und auf uns wirken lassen und anschauen und hören, was der Geist der Gemeinde Jesu sagen möchte. Ich lese erstmal die offizielle Version. Ich vermute fast, dass der Text schon gewählt ist aus der ganz neuen Luther-Übersetzung von 2017, die ja erst in den letzten Monaten veröffentlicht worden ist. Gott spricht: Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Hesekiel 36, Vers 26. Zunächst einmal, fast einleitend möchte ich sagen, ist das Evangelium herauszuhören aus dieser prophetischen Botschaft des Alten Bundes aus dem 6. vorchristlichen Jahrhundert. Das Evangelium, das zum ersten einfach darin besteht, dass das große Ich will Gottes aufklingt. Das hatte der Prophet auszurichten. So ist es niedergeschrieben worden. So ist es als Verheißungswort zu uns gekommen und gilt heilsgeschichtlich für den Alten Bund in erster Linie, aber auch natürlich für uns als Gemeinde Jesu, dieses große Wort Gottes, ich will. Es ist ein Kommen des Himmels auf die Erde, wenn Gott spricht und vor allen Dingen, wenn er seinen Heilswillen, seinen Willen zu helfen und zu retten, bekundet. Da kommt eine wirklich ganz neue, die übernatürliche Qualität mitten in die Quantität der Menschheitsgeschichte, der Erdgeschichte, der Völkergeschichte, ja auch der Geschichte des Volkes Gottes. Denn es ist ja ein Wort an das Volk Gottes Israel gewesen. Und allein durch die Erwählung und durch die Tatsache, dass sie gelobtes Land bekamen und auch eingenommen haben, war noch nicht alles geschehen. Es musste immer wieder diese Senkrechte vom Himmel kommen, dieses Herabkommen Gottes selbst in seinem Wesen, in seiner Liebe, in seiner Macht, durch das Wort und durch den Geist. Und das ist, wenn das aufklingen kann, in einer Jahreslosung schon einmal ein besonderes Evangelium, eine gute Nachricht, die immer Bedeutung hat für die, die nahe sind ihm und für die, die ferne sind, für ihn auch. Das Zweite ist, dass das Wort geben eine Rolle spielt. Die Luther-Übersetzung hier sagt schenken und ich lege einen neuen Geist in euch, aber es ist in allem das deutlich, dass Gott der Handelnde ist, der vom Himmel auf die Erde etwas kommen lässt, was wir nicht haben. Und selbst wenn es eine Wirklichkeit ist, die wir schon einmal empfangen haben oder die wir mehrmals empfangen haben und die wir immer wieder empfangen haben, aber die wir doch ganz neu empfangen müssten, so in einer Totalität und in einem Umfang, als hätten wir sie eigentlich noch nie empfangen. Diese Neuheit des Lebens. Diese Neuheit, die ja hier auch ausgedrückt wird, ein neues Herz, einen neuen Geist. Das ist also das, was in der Unmittelbarkeit von Gott kommt. Nicht das, was nur, ich möchte fast im Bilde sagen, aus der Konserve geöffnet wird. Das ist auch wertvoll. Aber was in dieser Unmittelbarkeit aus dem liebenden Herzen Gottes und aus seinem Munde kommt. Ich schenke euch, ich gebe euch ein neues Herz, einen neuen Geist, dieses Geben Gottes. Eben nicht der Ansatz, der menschliche Ansatz, arbeitet mal an einem neuen Denken, arbeitet mal an einem positiven Denken, arbeitet mal an eurem Herzen, arbeitet mal, dass der Heilige Geist oder euer Geist in Einheit miteinander, die ja Zeugnis geben, der Geist gibt ja Zeugnis unserem Geist, dass da etwas zustande kommt, und nehmt es mal sozusagen auf in euer Programm fürs neue Jahr, sondern hier ist das Evangelium, wo Gott sagt, ich mache das. Ihr braucht nur stillhalten. Ihr braucht euch nur überlassen. Ihr braucht euch nur mir anzuvertrauen in dem Gewissen und in der gewissen Zuversicht, der Vater im Himmel, der Schöpfer ist, hat allemal die Möglichkeiten und auch die Kraft, das zu tun. Und ein dritter Augenblick des Evangeliums leuchtet auf, dass hier das Herz angesprochen wird, auch der neue Geist, das ist sowohl zu sehen, auch auf das, was in unserem innersten Geist, im Zentrum unserer Person geschieht. Die Mitte unseres Seins, unseres Lebens, auch die Mitte einer Gemeinde, des Volkes Gottes überhaupt. Ja, Hesekiel, das muss man vielleicht auch einmal sagen, ist ja Priester gewesen und hat eigentlich immer das Volk im Blick gehabt, das ganze Volk Gottes als Prophet sowieso. Und doch war er immer so ausgerichtet, das wird aus seinem Buch deutlich und auch aus dem, was wir von ihm wissen und was das Wenige, was wir wissen, dass es immer auch persönlich gemeint war. Also es ist gar kein Widerspruch zwischen Gruppe und dem Einzelnen, sondern es ist eine Einheit vor Gott. Und da spielt das Herz so eine Rolle. Das ist gut, dass in unserer Zeit und Welt einmal durch die Jahreslosung oder auch in der Gemeinde Jesu das Herz so eine große Rolle spielt. Es gibt ja ein Menschenbild, das sagt, das Herz ist ja schon eine Oase, ist praktisch ein Garten Eden und ist ein bisschen verwildert, aber wenn wir ein bisschen uns Mühe geben und Hacke und Haken nehmen, dann kriegen wir da schon wieder eine Bügelfalte rein oder eine Linie rein und da wird das schon werden. Das lässt sich irgendwie machen. Aber das Herz ist ja nach biblischer Offenbarung und nach der Offenbarung, die Gott seinem Volk gegeben hat, doch etwas Besonderes, ein verzagt und trotziges Wesen. Das ist eine Instabilität, das ist ein Bereich, der braucht von außen Licht und braucht Zuwendung und braucht den Eingriff Gottes. Da muss etwas geschehen. Jesus spricht sogar von der Räuberhöhle, von das Herz, das ist etwas. Es ist ein Problem. Ich musste daran denken, ein Wort, was mich früher einmal sehr beeindruckt hat von Albert Einstein, der ja als Naturwissenschaftler und nicht nur als solcher, sondern eben auch als Zeitzeuge in der Mitte des vorigen Jahrhunderts erlebt hat, die Furchtbarkeit der Atomenergie mit in Hiroshima und danach. Und er hat ja auch persönlich Konsequenzen gezogen in seiner eigenen Biografie aus diesen Ereignissen. Und er sagte einmal wirklich, es ist ja grausam und furchtbar, was die Atomenergie anzurichten vermag, aber das ist noch nicht eigentlich das Schlimmste, das größte Problem der Menschheits- und der Weltgeschichte. Und hat dann wirklich gesagt, im Vergleich zu dem, was schon da furchtbar ist, ist das menschliche Herz das eigentliche Problem. Auch die entfesselte und zerstörende Atomenergie ist dem gegenüber, jetzt mal in der Verhältnismäßigkeit der Problematik, wie ein, wörtlich Einstein, wie ein Kaktus auf dem Fensterbrett. Das eigentliche Problem der Menschheit und das eigentliche Problem, wo das Neue eben, entweder das Neue überhaupt kommen soll von Gott, was von ihm vom Himmel kommt, das ist das Herz des Menschen. Ein wichtiger Ansatz, wenn der gesehen wird. Das ist auch ein Evangelium aus dieser Jahreslosung. Dies einmal dazu, dass schon diese Jahreslosung in dieser Gestalt, wie sie uns hier vorgelegt wird, für dieses Jahr schon drei so entscheidende Elemente enthält, wo mitten aus der Botschaft des alttestamentlichen prophetischen Verkündigens das Evangelium aufleuchtet, was dann in Jesus Christus und dann in der Heilsgeschichte Wirklichkeit geworden ist und für unser Leben auch und gemeinsame Leben und einzelne Leben immer wieder neu Wirklichkeit werden kann und werden muss. Aber nun kommt etwas anderes. Ich lese Ihnen einmal diesen Satz, diesen Vers vor, aus dem die Jahreslosung genommen ist, und achten Sie mal darauf, was weggelassen worden ist. Wir leben ja in einem, wie man so schön sagt, postfaktischen Zeitalter, in einer postfaktischen Ära. Es gilt das Empfinden, das Wohlbefinden, das eigene Empfinden, die eigene Wahrnehmung. Die Wirklichkeit, sowohl der Erde als auch die Wirklichkeit des Himmels, sind dann untergeordnet, zweit- und dritt angeordnet. Und achten Sie mal, was da weggelassen worden ist. Ich lese erst mal nach der Luther-Übersetzung. Noch einmal diesen Vers, und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben, und ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch herausnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich lese noch einmal dasselbe nach der jüdischen Übersetzung dieser Stelle aus Hesekiel. Und ich gebe euch ein neues Herz und neuen Geist setze ich in euer Inneres. Ich entferne das Herz von Stein aus eurem Leib und gebe euch ein Herz von Fleisch. In der prophetischen Bildsprache ist natürlich das Wort Herz von Stein oder steinerne Herz jetzt nicht so wörtlich gemeint, und man kann nur an Herzigkeit denken, das wäre zu kurz, wenn man das prophetische Bild gelten lässt, sondern das ist überhaupt das gemeint, was so vorfindlich ist. Nicht naturwissenschaftlich ist es ja nicht so, aber in der Wahrnehmung, das ist tot, das ist leblos, da bewegt sich nichts. Das ist ohne Bewegung. Wir wissen aus der Physik, dass natürlich Bewegung auch in einem Stein ist. Aber hier geht es darum, das ist etwas, geht nicht zurück, es geht nicht vorwärts. Es ist tot, es ist starr, es ist Stein, es bewegt sich nicht, es ist nicht Leben. Aber Gott kommt und schafft Leben. Dieser Satz ist herausgelassen und wir sehen, dass hier wir an einem Vorgang stehen, wo es darum geht, man könnte fast sagen wie eine Herztransplantation. Es wird etwas herausgenommen und es wird etwas hineingegeben. Oder überhaupt eine Organtransplantation oder überhaupt eine Operation, wo etwas geschieht zum Heil. Viele Menschen würden nicht leben mehr, wenn nicht ein guter Operateur einen Bypass legt und so weiter, oder eine unheilbare, tödliche Krankheit entfernt, eingreift, operiert, den Patienten in Narkose versetzt, ihn in die Lage versetzt, nichts mehr tun zu können, angewiesen zu sein auf das, was andere für ihn leisten und tun. Dieses Entfernen, dieses Eingreifen, dieses Zugreifen hat ja in der Heiligen Schrift eine grundlegende Bedeutung. Da gibt es viele Worte. Wir haben im Jahresfest ja Johannes 15 gehabt, aus der Abschiedsrede, wo Jesus das Bild hat: Mein Vater, der Winzer, wird jede Rebe, die Frucht bringt, wird er reinigen, dass sie mehr Frucht bringt. Also auch Reinigung gehört unter diesem Begriff des Zugreifens Gottes und des Zugreifens Gottes, wenn es seinem Volk gilt, wenn es darum geht, dass seine Ehre aufgerichtet wird. Und Hesekiel brennt gleichsam in seinem Buch um die Ehre, um die Allmacht Gottes. Er sagt, es geht jetzt gar nicht um euch. Es geht jetzt erst einmal um die Ehre Gottes, dass vor den Völkern und vor den Menschen die Größe Gottes offenbar wird in der Weltgeschichte. So ist die Botschaft des Hesekiel an sein Volk. Und wenn es um dieses geht, geht es immer, ob man das Wort reinigen, entfernen, eingreifen benutzt. Es geht immer darum, dass Gott richtet, zurechtbringt, in die richtige Richtung bringt. Das Wort Gericht hat einen Klang, wo viele zurückschrecken, aber es ist eigentlich die Zuwendung Gottes, wie ein guter Operateur und Arzt, der zugreifen muss, um das Leben des Patienten zu retten oder wenigstens so zu erhalten, dass es wieder lebenswert ist. So muss ein Zugriff geschehen, damit sozusagen die Ströme des Lebens wieder fließen können. Nur wo Gericht angenommen wird und aufgenommen wird, nur dann kann auch wirklich Rettung und Hilfe geschehen. Ich musste daran denken, dass ein Theologe, den wir gehabt haben, der im letzten Dreivierteljahrhundert des letzten Jahrhunderts, so in den 70er, 80er Jahren, eine Rolle gespielt hat. Manche werden den Namen kennen und gehört haben, Rudolf Bohren, praktischer Theologe. Und er hat ja ein Buch geschrieben, Geist und Gericht. Da, wo der Geist kommt und Licht bringt, wird dieses Zugreifen Gottes in Liebe, aber auch in Klarheit und Wahrheit, dieses Entfernen, dieses Reinigen, diese Tätigkeiten, die sozusagen den Kanal freilegen, dass entweder Abfluss geschehen kann oder wo Zufluss lebendig stattfinden kann, da schreibt er in seinem Vorwort, im Vertrauen auf das Kommen des Heiligen Geistes nehme ich wahr, dass ich mich im Gericht befinde. Ich selbst, meine Kirche, meine Fakultät und das Volk, in dem ich lebe. Der oft ausgesprochenen Geistvergessenheit entspricht ein Nichtwahrnehmen des Gerichtes. Und in einen anderen Satz will ich noch hinzufügen, den er in diesem Zusammenhang auch sagt, man braucht nur die Gnade vom Gericht zu lösen, sie zum Prinzip zu machen, die Gnade. Es braucht nur eine leise Verschiebung der Akzente und schon haben wir Gift in der Nahrung. Wo kein Urteil ist, braucht es keine Begnadigung. Das Evangelium verliert die Freude, es wird nicht mehr sagbar. Nur im Gericht ist Gnade möglich. Nur im Sterben, nur im Gericht wächst uns Freiheit zu. Hesekiel ist davon auch ausgegangen. Am Beginn des Kapitels, wo wir unsere Jahreslosung haben, steht das Wort, du Menschenkind, weissage den Bergen Israels und sprich, hör des Herrn Wort, ihr Berge Israels. Und dann kommt diese großen Schilderungen, Visionen, Bilder, Gleichnisse von der Gnade Gottes, die das Volk wiederherstellt. Und 30 Kapitel vorher, im Kapitel 6, spricht derselbe Prophet auch zu den Bergen Israels. Die Berge Israels sind sozusagen das Symbol für das ganze Land. Wenn sie angesprochen werden, heißt es, der höchste Punkt mit angesprochen wird, wird das ganze Land mit angesprochen. Da heißt es noch einmal, und das Herrenwort geschah zu mir, du Menschenkind, richte dein Angesicht gegen die Berge Israels und weissage, siehe, ich will das Schwert über euch bringen. Was war eigentlich geschehen? Die Botschaft von Gericht und Gnade. Die Botschaft von Wirklichkeit und Wahrheit auf der einen Seite und dann die Botschaft des Evangeliums, diese großen Verheißungen, Sie wissen, die Verheißungen, die bis zu der großen Vision gehen, von der Auferweckung der Totengebeinde im Totenfeld des Hesekiel, wo alles anfängt zu leben durch den Geist, Weissage zum Geist und es geschieht Neues. Was ist da eigentlich geschehen? Dieser Mann ist ja am Beginn des 6. Jahrhunderts mit einer Oberschicht, der war ja Priester, mit entführt worden nach Babylon. Das war ja nur eine erste Reihe von welchen, die hinaus nach Babylon geführt worden waren, hatte dort 4 Jahre im Grunde genommen in Babylon gelebt, unter den Bedingungen, die sie dort hatten und unter den Nachrichten, die sie von der Heimat bekamen, aus der sie herausgeführt und herausgebracht wurden ins Exil. Und dann hat er nach 4 Jahren eine Berufung gehabt zum Propheten. Er gehört ja zu den Priesterpropheten, die selten gewesen sind. Die anderen waren oft nicht Priester, aber er war eben Priesterprophet, hatte die Berufung 4 Jahre später. Und dann hat er 6 Jahre lang den Auftrag gehabt, einen schweren Auftrag, eben wie schon vorgelesen, zu sagen, passt auf, das ist Gott, der hier handelt. Ich will mal sagen, seid nicht zornig auf diese und jene, sondern schaut, es ist Gott selbst, der handelt und hier wirkt. Es war ja die Meinung, es ist ja nicht so schlimm, wir kommen bald wieder zurück, die dort hingeführt wurden. Und zu Hause im Juda wurde das zwar schmerzvoll empfunden, aber na ja, das Gott kann sich ja nicht leisten, uns fallen zu lassen. Er muss uns ja, ist ja verpflichtet. Das gibt es ja oft ein christliches Ding. Gott muss uns ja hier, uns muss er jetzt helfen. Wir beten, wir fasten, wir machen das und das. Er muss ja tun. Er muss gar nichts. Er hat es auch gar nicht getan zunächst. Er hat 6 Jahre lang eine Botschaft gehabt, die war alles andere als angenehm. Und diese Botschaft ist natürlich auch bis nach zu denen gekommen, die noch in der Heimat geblieben sind. Und dann trat das Ereignis ein, eigentlich 10 Jahre nach der Herausführung eben der ersten Gruppe, die weggeführt worden ist. Die Einnahme dann Jerusalems, die Zerstörung des Tempels, die Trümmer, all das, was in der Prophetie schon aufleuchtete, passt auf. Umkehr ist wichtig, die innere Nähe zu dem Gott, ja, der Gott etwas geben will, ein neues Herz, einen neuen Geist. Wir müssen ja zu ihm eine Nähe haben, damit seine Hände, die das geben, die das schaffen, die das wirken, sein Geist, sein Wort, die das alles bewerkstelligen, damit wir ihm nahe genug sind, dass er das an uns und in uns tun kann, im Volk und in jedem Einzelnen. Die Verzweiflung wurde dann groß, wurde dann eine zweite große eine große Exilswelle, die hinausgeführt wurde und die Heimat verlassen mussten, Vertriebene, wenn man das so sagen soll. Und dann kriegt der Prophet einen ganz neuen Auftrag. Einen neuen Auftrag, nun jetzt die Botschaft, passt auf. Das ist nicht das alles, weil Gott Liebe ist, weil Gott der Herr ist, weil Gott um seines Namens willen alles tun wird, damit alles in Ordnung kommt. Aus diesem Grunde, lasst euch erreichen von dieser Botschaft, die schaut, was nun werden wird. Und dann mal zeigt er alles das, was er auf Gott vorhat. Er zeigt das Ziel mitten im Elend. Und es wird deutlich, dass sie diese Botschaft neu aufnehmen. Dass sich unter das Gericht stellen, ist ja gar nicht so leicht. Ich wurde daran erinnert, das darf ich ja mal sagen, manche kennen ja Pfarrer Jansa noch nicht so persönlich, die Jüngeren. Es hat mich damals sehr bewegt gehabt. Ich habe 1961 am 12. August, ich war den Tagen zuvor, und noch am 12. August 1961 in West-Berlin zu Besuch und habe West-Berlin als Zonen, der aus der Zone kam, aus der DDR kam, erlebt und fuhr am Sonnabendabend nach Hause, nach Thüringen, nach Sömmerda. Und am Frühstück sitze ich und am Radio kommt die Nachricht, die Mauer ist gebaut. Das war eine harte Botschaft für viele, die Berliner und für ganz Deutschland. Und es war ja zu einer Zeit, wo ich schon Verbindung hatte hier zum Haus, seit 1960 im August, und kam immer öfters her. Und da hat mich das sehr angesprochen, dass Pfarrer Jansa sagte, wenn, jetzt kommt es darauf an, beugen wir uns unter Gottes Gericht, das ist Gericht Gottes für Deutschland, beugen wir uns unter Gottes Gericht, unter seine gewaltige Hand, oder ich sag's mal in meinen Worten, ich kann jetzt den Originalton nicht hervorholen, oder schimpfen wir auf den totalitären Staat, schimpfen wir auf die und auf diese und auf jenen und auf diesen und die und die und die, und das sind ja alle mitbeteiligt. Und dann sagte er, und das habe ich dann später auch noch gehört, wo ich dann wieder hier war, in manchen Zusammenhängen, auch in Bibelstunden, in Fragestunden, wo er sagte, wenn es sich nur ein Teil in der Gemeinde Jesu echt unter das Gericht beugt, auch in dieser Hinsicht, es gibt ja viele dauernd Möglichkeiten, sich unter das Gericht zu beugen, persönlich und auch gemeinsam, wo wir merken, da geschieht etwas, da greift Gott zu, da entfernt er etwas, da verändert er etwas, da geschieht etwas. Da sagt er, wenn das geschieht, kann der Augenblick schnell kommen, wo die Mauer sich öffnet. Ich habe immer wieder an diesen Satz 89 denken müssen. Wie weit Deutschland das genutzt hat, ist jetzt eine andere Sache, das sollen sie jetzt hier nicht ablenken und beschäftigen. Aber nur der Gedanke, da wo man sich unter das Gericht stellt und nicht nur mit Fingern zeigt auf dieses und jenes, auf Umstände, Analysen und Menschen und die und das und ja, wenn der und die das Murren gegen Moses ja letztlich immer Murren gegen Gott, aber die Annahme des Gerichtes ist aber eine Liebeserklärung zu dem Schöpfer und zu dem, der Gewalt hat im Himmel und auf Erden. Da kann etwas Neues kommen. Und deshalb ist dieser Satz so wichtig. Ich will eingreifen und ein neues Herz geben. Es ist immer wieder, finden diese Operationen statt. Und das ist das Evangelium, was uns auch geleitet durch dieses Jahreswort, auch für die Zukunft. Beim Durchbruch ins Reich Gottes hinein, beim Schritt über die Linie, in seine Nähe, in seine Gemeinschaft, ist ja das immer schon da. Das Neue kommt, der Geist wird erneuert. Das Herz wird neu gefüllt und wird erneuert. Und immer wieder ist es doch, auch wenn es geschieht und geschehen ist, immer wieder ist es neu wichtig. Und wenn nur die erste These von Luthers 95 Thesen im Lutherjahr 2017 eine solche Rolle spielten wie vieles andere, dann wäre da ein großer Segen für unser Volk und Land, dass das Leben der Christen eine ununterbrochene Umkehr ist. Eine ununterbrochene Umkehr in die Nähe dessen, der diese Verheißung gegeben hat. Ich will geben ein neues Herz, einen neuen Geist. Und dass wir dem Heiligen Geist es so dankbar immer wieder zugestehen, dass er uns zurückholen kann. Rückführung, Rückruf. Manchmal müssen große Firmen Autos zurückholen, damit die Schäden beseitigt werden. Um wie viel mehr müssen wir immer wieder zurückgerufen werden? Rückruf zu dem Schöpfer, zum Erlöser, zum Vollender. Damit durch den, der das Gericht ja erlitten hat, Gottes für uns, aber auch der sagt, ich habe zum Gericht ja gesagt, das ist Gemeinschaft mit mir, ja zu sagen zum Kreuz, zum Gericht, zu dem, was auch unangenehm ist und geschieht, ja zu sagen, damit das angenommene Gericht, weil es aus der Liebe Gottes kommt und der große Vorbereiter ist für den Gnadenstrom, damit das etwas auslöst, damit Lebensströme immer wieder persönlich und gemeinsam ankommen, durchkommen und alle jene erreichen, die sie so nötig brauchen. Gott helfe uns dazu im neuen Jahr immer wieder neu. Amen.